zwischen Hamburg und Haiti.
Der Geist der Berge, Schneeleoparden in Kirgisien. Eine Sendung von Anke Uhlke.
Arjalu ist ein winziges Dorf in der Issyk-Kul-Region, einige hundert Kilometer südöstlich der Hauptstadt Bischkek gelegen. Von dem gleichnamigen riesigen See im Tien Shan-Gebirge, der Issyk-Kul ist der zweitgrößte Gebirgsee der Erde, ist hier nichts zu spüren. Die steilen Hänge und Hügel sind nach einem langen, heißen Sommer ausgetrocknet. Gelbbraun sind die Stängel der Gräser, staubig die unbefestigten Straßen, die mit ihren unzähligen Schlaglöchern jede Fahrt sehr lange dauern lassen. Das Dorf, umgeben von schneebedeckten, bis zu 3.500 Meter hohen Bergen, wirkt ausgestorben. Ab und zu kläfft ein Hund, ruft ein Greifvogel. In dieser einsamen Landschaft des Tien Shan lebt weit oben in der Schneeregion der seltene Schneeleopard, dem der kirgisische Schriftsteller Chingis Aitmatov ein Buch gewidmet hat.
Von hohem Wuchs ist Jabars, elastisch, lang und stark, sein Nacken makellos und geschmeidig, sein Hals mächtig und rund, der Schädel groß und wuchtig, mit katzenhaften Ohren. Und seine durchdringenden Augen leuchten und strahlen im Schatten. Die der Umgebung so gut angepassten, markant farbigen Flecken auf dichtem, wollig-seidenem Fell besingt man seit alters her in Liedern über Schamanen und Hakane, die sein Fell auf ihrem Körper tragen.
Bars ist das russische Wort für Schneeleopard. Und so heißt auch die Anti-Wilderer-Einheit des kirgisischen Naturschutzbundes, Gruppa Bars. Drei Ranger haben sich mit Inspektoren der staatlichen Umweltschutzbehörde in Arjalu verabredet, einem einsamen Dorf im Karakudjur-Tal, mitten im Tien Shan-Gebirge, auf etwa 2000 Meter Höhe. Der Name Tien Shan stammt aus dem Chinesischen und bedeutet Himmelsgebirge. Seine mächtigen Gipfel machen sogar dem Himalaya Konkurrenz. Der Pik Pobeda ist 7.439 Meter hoch. Das Tien Shan-Gebirge erstreckt sich in Ost-West-Richtung über 2.500 Kilometer, von der Wüste Gobi bis nach Usbekistan, und speist viele Flüsse Mittelasiens, die aber, und das ist besonders, allesamt kein Meer erreichen.
Ein spartanisch eingerichtetes Häuschen mit winziger Küche, einfachem Bad, ohne fließendes Wasser und vor allem ohne Kojen ist vorübergehend das Zuhause der Ranger. Von hier aus wollen sie an diesem Morgen zu einer mehrtägigen Patrouillenfahrt aufbrechen. Es ist kalt und regnerisch. Die dicken grauen Wolken hängen tief. Kein schönes Wetter für eine Fahrt in die Natur. Die Männer drängen sich um den kleinen Küchentisch. Chai, dünner schwarzer Tee, vertreibt ein wenig die Müdigkeit. Es gibt Brot, Fleisch und einige Süßigkeiten. Dann ist Aufbruch. Weit kommen sie allerdings nicht, denn plötzlich stehen sie inmitten von nirgendwo im Stau, in einem normalen kirgisischen Verkehrsstau. Eine große Herde Schafe sowie Rinder und Pferde blockieren die Piste. Vor allem im Herbst, wenn die Hirten aus den Hochtälern zurückkommen und die Herden in wärmere Gegenden treiben, gibt es ab und an ein tierisches Stop-and-Go. Ranger Amantur Talgar Beck, ein ehemaliger Polizist, stoppt den Land Rover. Er hat die Ruhe weg. Es bleibt ihm auch nichts anderes übrig. Amantur nutzt die Pause zu einem Plausch mit den Hirten. Der Hirte erzählt, dass seine Tiere während des Sommers im Karakutschur-Tal geweidet haben. Die Saison sei gut verlaufen. Aber nun müssen die Hirten zusehen, dass sie die Herde rasch vor Einbruch der Kälte auf die tiefer liegenden Winterweiden bringen. Und schon gibt er seinem Pferd die Sporen und treibt die Herde an. Die Ranger setzen ihre Patrouillenfahrt fort, weiter ins Tal hinein. Dann teilen sie sich auf. Eine Gruppe folgt der rechten, die andere der linken Seite des Flusses Julu Su.
Kirgisistan ist ein Land der Berge und Flüsse. Nur 15% der Fläche liegt tiefer als 1500 Meter. Ein Drittel sogar oberhalb von 3000 Metern. Überall rinnt Wasser von den Bergen, vor allem aus den Gletschern, die wegen des Klimawandels stark schmelzen. Es gurgelt, plätschert und rauscht in unzähligen Rinnsalen, Bächen und Flüssen durch die Täler. Meist ist das Wasser so klar und sauber, dass es zum Trinken geeignet ist.
Die Jeeps holpern langsam über die Piste aus trockenem Gras. Rasch haben sich die Ranger der beiden Gruppen in der hügeligen Landschaft aus den Augen verloren. In dem weiten Tal, das von 3000ern umrahmt wird, auf deren Spitzen schon der erste Schnee liegt, ist es fast menschenleer. Keine Jurte weit und breit. Gelegentlich halten die Männer an und suchen mit Ferngläsern die grünlich-braunen, ausgetrockneten Berghänge nach Tieren und Menschen ab. Nach einer Weile treffen sie im Dörfchen Törtkul auf ein paar Hütten und auf Jambai Toktomuschew. Der alte Hirte trägt den traditionellen hohen Filzhut der Kirgisen.
Im Sommer lebe ich hier in Törtkul. Ich bin im Mai hergekommen. Wir werden aber bald abgeholt und ziehen um.
Wie lange bist du hier schon Hirte?
Ach, zu viele Jahre.
Hast du schon mal Schneeleoparden gesehen?
Nein, keine Schneeleoparden, aber Wölfe. Die greifen immer wieder unsere Kühe und Schafe an.
Geht jemand von euch jagen?
Nein, wir machen nur unsere Arbeit. Es gibt aber viele Wölfe in diesem Jahr.
Immer wieder behaupten die Hirten, dass Wölfe ihre Schafe und Pferde töten. Manchmal stimmt es, manchmal nicht. Zu viel Arak. Kirgisischer Wodka trübt oft die Aufmerksamkeit der Hirten. Und dann haben sie ihre Herden an den steilen Gebirgshängen nicht mehr unter Kontrolle. Gelegentlich stürzt ein Tier ab und wird erst dann zur Beute der Wölfe oder auch Geier. Rutbek Abderrajew ist Biologe und einer der Inspektoren auf dieser Patrouillenfahrt. Wie die Ranger trägt er Tarnkleidung und feste Stiefel. Der 58-Jährige mit der dicken Hornbrille arbeitet schon sein halbes Leben für den Umweltschutz. Die Regierung, erzählt er, achte durchaus auf Umwelt und Natur, aber die Möglichkeiten seien begrenzt. Jede Reise muss extra beantragt werden und Geld ist knapp in einem so armen Land wie Kirgisistan. Die Armut ist es auch, die manche Kirgisen trotz inzwischen hoher Strafen zur Jagd auf Wildtiere treibt. Auf die Wildtiere, die Rutbek und seine Kollegen schützen wollen.
Mit den Wildtieren meine ich Steinböcke und vor allem Schneeleoparden. Da zuletzt viele Steinböcke getötet worden sind, gibt es weniger Nahrung für die Schneeleoparden. Wenn wir den Schneeleoparden schützen wollen, müssen wir vor allem seine Beutetiere schützen. Sonst greift er Weidetiere an oder möglicherweise sogar Menschen. Oder er verhungert.
Schneeleoparden meiden den Menschen. Angriffe sind extrem selten. Ihr Verbreitungsgebiet verkleinert sich immer mehr. Viehwirtschaft, Straßenbau, die Suche nach Bodenschätzen und eben die Jagd auf die Beutetiere machen der Raubkatze das Leben schwer. Deshalb vergreifen sich die schönen Katzen auch gern mal an Schafen und Ziegen. Und das hat letztlich Konsequenzen auch für die Ranger.
Seit einigen Jahren stellen wir fest, dass sich manche Hirten stark bewaffnen. Es wird bedrohlicher für die Natur und auch für uns. Ehrlich gesagt, die Menschen nutzen die Natur schlechter als die wilden Tiere. Es ist sehr bedauerlich, dass die Tiere, die auf der roten Liste stehen, vermutlich aussterben werden.
Kirgisistan, auch Kirgisien genannt, liegt umgeben von schneebedeckten hohen Bergen mitten in Zentralasien und ist die einzige Demokratie der Region. Die Kirgisische Republik, wie das Land offiziell heißt, ist ein Vielvölkerstaat mit knapp 6 Millionen Einwohnern. Viele von ihnen leben auf dem Land, in kleinen Städten und Dörfern. Bis vor wenigen Jahrzehnten zogen noch viele Kirgisen als Nomaden über die Steppe, über die Almen und durch die Gebirgstäler. Heute geht es für die Hirtenfamilien mit ihren Pferden, Schafen und Rindern oft nur noch ins Jailu, auf die Sommerweide. Jeder Familie ist ein bestimmtes Areal zugeordnet. Sie haben feste Standorte, wo sie ihre Bauwagen, Zelte oder die traditionellen Jurten aufstellen. In den Hochtälern, die auf 3000 Meter Höhe liegen, ist das Klima angenehm, nicht so heiß wie in den tieferen Regionen. Ähnlich wie in den europäischen Alpen kann es auch im Hochsommer mal kräftig regnen oder sogar schneien. An der Schneegrenze der 4000er grasen Steinbock und Argali-Schaf. An den Hängen pfeifen Murmeltiere. Sie warnen vor Adler, Geier, Fuchs, Wolf und dem Schneeleoparden.
Die beiden Ranger-Gruppen treffen sich an einer Brücke über den Julusu wieder. Die eine Einheit verkündet einen traurigen Erfolg. Die Kollegen holen zwei wunderschöne Fuchsfelle, ein graues und ein rotes, aus dem Kofferraum des Geländewagens. Die Felle sind zum Spannen auf Holzbretter gezogen worden. Die buschigen Schwänze baumeln herab. Füchse gibt es reichlich in Kirgisistan. Dennoch dürfe man sie nicht ohne Erlaubnis jagen, sagt Amantur Talgatbek, der Ranger.
Diese beiden Fuchsfelle haben wir bei den Hirten in Aykul konfisziert. Die Tiere wurden offenbar erst vor kurzem getötet und bei den Hirten gefunden, die die Sommerweide verlassen wollten. Wir machen jetzt erstmal Fotos.
Jeder Fund, den die Ranger machen, wird dokumentiert. Da die Hirten, bei denen die Felle entdeckt wurden, keine Jagdlizenz vorlegen konnten, haben die Inspektoren die Fuchsfelle einkassiert. Die Kontrollfahrt führt immer weiter ins Tal hinein. Es beginnt zu schneien. Zeit für ein Chai, ein Tee und eine Pause zum Aufwärmen. Die Wagen halten am einsam gelegenen Haus eines Jägers. Die Inspektoren kontrollieren das Grundstück, schauen in den Schuppen. Doch sie entdecken nichts Verdächtiges. Nach einer Weile kommt der Hausbesitzer und im Schlepptau der Fuchsjäger Kutman Alpamushev. Der gibt sich kleinlaut und zerknirscht.
Vor einem Jahr habe ich zwei Füchse mit Lizenz geschossen, aber da ich jetzt diese Lizenzen nicht vorzeigen kann, übergebe ich die Felle den Inspektoren.
Angeblich, so der Fuchsjäger, liegen seine Lizenzen in der Hauptstadt Bischkek. Wenn er sie nicht vorweisen kann, muss er für einen toten Fuchs eine Strafe von 2000 Som zahlen, umgerechnet etwa 30 Euro. Für einen kirgisischen Hirten ist es ein kleines Vermögen. Das monatliche Durchschnittseinkommen in Kirgisistan liegt bei etwa 200 Euro.
Der seltene Schneeleopard, der nicht nur in Kirgisistan lebt, sondern in den gesamten zentralasiatischen Hochgebirgsregionen, hat für die Kirgisen eine besondere Bedeutung. Der Geist der Berge ist ein heiliges Tier, mit dem sich die Kirgisen auch heute noch stark identifizieren. Rein und stolz wie ein Schneeleopard zu sein, ist eine hohe Anerkennung. Die Tiere sind Einzelgänger, beanspruchen ein viele Quadratkilometer umfassendes Revier und waren schon immer selten, nur nicht so stark bedroht wie heute. Ein Schneeleopardenfell ist auch heute noch ein kostbares Gastgeschenk, wenngleich inzwischen ein illegales. Früher, als die Kirgisen noch ein umherziehendes Nomadenvolk waren, schmückten sich Schamanen und Clanführer die Hakane mit Schneeleopardenfellen. Verständlich, dass Genghis Aitmatow, der grau-weiß gefleckten Raubkatze, mit seinem Roman »Der Schneeleopard« ein literarisches Denkmal gesetzt hat.
Zum Tiger geht niemand mit bloßen Händen. Und der Schneeleopard in den Bergen ist schrecklicher als alle übrigen Tiger und Löwen. Überleg mal, was du im Zirkus zu sehen bekommst. Da hüpfen, springen und spielen allerlei Tiger, Löwen und andere Wildtiere. Die kann man nach der Pfeife tanzen lassen. Aber dressierte Schneeleoparden findest du in keinem Zirkus der Welt. Dafür steht ihr Fell hoch im Kurs. Und da hat man das Business angekurbelt. In den Prospekten steht dann ein exklusives Angebot für Trophäenjäger und Liebhaber der Hochgebirgsjagd.
Kirgisistan ist ein armes Land. Etwa 40% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Verständlich, dass trotz hoher Strafen so mancher noch immer wildert. Das Fell eines Schneeleoparden bringt in Kirgisistan bis zu 8.000 Euro ein. Wer erwischt wird, muss etwa 6.500 Euro aufbringen. Eine Strafe, die kaum ein Kirgise zahlen kann, die aber für Auftraggeber aus dem Ausland oder aus der eigenen Hauptstadt Bischkek kein Problem ist.
Am nächsten Morgen strahlt die Sonne aus einem leuchtend blauen Himmel auf das Dörfchen Archaloo und die Herberge der Ranger. Die verschneiten Bergspitzen glitzern wie Brillanten. Viele Häuser sind verfallen. Archaloo ist ein sterbendes Dorf, so scheint es. Dennoch geht es in der kleinen Schule heute ziemlich hektisch zu. Die Leiterin der Umweltbildung des Biosphärenreservates Issi Kuhl ist mit zwei Mitarbeitern zu den Männern gestoßen, um gemeinsam die wenigen Dorfbewohner und die vier Schüler ausführlich über das Biosphärenreservat zu informieren. Neben der Jagd auf Wilderer und dem Aufstellen von Fotofallen gehört auch Umweltbildung zu den Aufgaben der Gruppe Bars. Der Infovormittag beginnt mit einem Frühstück für alle. Die kleinen Schultische sind beladen mit Brot, Aufschnitt und Käse, Saft, Wasser und Süßigkeiten. Ein Beamer wird aufgebaut. Die Dorfgemeinschaft versammelt sich. Die vier Jungen der Grundschule kommen aus ihrem Klassenraum dazu. Dann legt die Leiterin der Umweltbildung des Biosphärenreservates, Altin Kazakbaeva, eine kleine, energische Mitdreißigerin mit modischem Kurzhaarschnitt, los.
Wer kennt das Tier? Sogar eure Eltern wissen das nicht, wetten? Wer antwortet, bekommt ein Geschenk. So etwas wohnt nicht bei uns in Kirgisistan. Es wohnt... im Wasser. Richtig, Otter.
Altin Kazakbaeva zeigt viele Bilder von Tieren, die in der Issyk-Kul-Region leben. Die vielen Vogelarten aus den Sumpfgebieten des zweithöchsten Bergsees der Erde, Bartvögel und Flamingos. Sie zeigt auch Bilder von Marder und Fuchs, von Wolf und Bär, vom seltenen Pfeifhasen, der Pallaskatze und natürlich dem Schneeleoparden. Die Dorfbewohner und vor allem die Kinder dürfen raten. Und für jede richtige Antwort bekommen sie ein kleines Geschenk. In der Zwischenzeit sind ein ehemaliger Jäger und einer der Ranger im Tal unterwegs gewesen. Und wieder haben sie einen grässlichen Fund gemacht. 8 rostige Fangeisen sowie die Hörner eines Rehbocks haben sie konfisziert. Barturbek Saboyanov, der Umweltinspektor der Issyk-Kul-Region mit militärischem Kurzhaarschnitt und tiefen Stirnfalten, ist zufrieden.
Diese Fangeisen wurden bei Hirten beschlagnahmt, im Stall. Mit Hilfe solcher Fangeisen machen wir Aufklärungsarbeit bei der Bevölkerung. Diese Fallen dürfen nicht benutzt werden, das erklären wir ihnen. Wir übergeben die Fallen den staatlichen Stellen.
In einer kurzen Pause mit Tee und Keksen fahren die Ranger weiter, ins Balgartal. Die steinige Piste führt durch verbranntes, karges Land. Der vergangene heiße Sommer hat die grünen Gräser und bunten Blumen, die Schafe, Kühe und Pferde kurz gefressen haben, zu gelbbraunen Stängeln verbrannt. Langsam holpern die Allradler durch die abweisend wirkende bergige Landschaft, umkurven Schlaglöcher und Felsbrocken. Ab und zu springt ein zottelhaariges Jack über die Piste. Diese genügsamen Tiere finden selbst jetzt noch ausreichend Nahrung. Sie können die harten Überbleibsel der Gräser verdauen. Plötzlich kommt den Männern in der Einsamkeit ein moderner Geländewagen entgegen. Wie üblich halten sie und steigen aus. Aybek Burkarajew, der große, kräftige Jäger, der die Gruppe begleitet, und Umweltinspektor Rudbek Abderajew sprechen zunächst freundlich mit dem Fahrer. Doch plötzlich wird ihr Ton schärfer.
Machen Sie Ihre Tasche auf. Wir dürfen Sie nicht anfassen, müssen aber reinschauen.
Ich mach nicht auf.
Zeig mal deine Papiere.
Warum verdächtigen Sie mich? Ich mache nicht auf. Warum muss ich sie öffnen?
Sie befinden sich in einem Jagdrevier. Sie sind von oben heruntergekommen, deswegen habe ich einen Verdacht.
Sie haben kein Recht, mich anzuhalten. Es sei denn, Sie hätten eine Information bekommen, dass jemand gejagt hat. Aber das ist nicht der Fall.
Haben Sie eine Waffe dabei?
Plötzlich gibt der Fahrer Gas und jagt davon. Keine Chance für die Umweltinspektoren. Rudbek vermutet, dass der Mann Abgeordneter ist und wahrscheinlich eine Waffe in seinem Wagen versteckt hat. Langsam rollen die Wagen durchs Narintal, das sich weitet und endlos lang erscheint. Nach einigen Kilometern plötzlich an einem Hügel mitten im Nichts wieder ein Auto. Rudbek und Amann halten auch diesen Fahrer an und inspizieren den Wagen.
Ich vermute, ein paar Jungs sind auf die Jagd gegangen. Dann haben sie uns entdeckt, aber weil wir keine Pferde haben, können wir ihnen nicht folgen. Ich bin mir sicher, dass sie da oben auf dem Hügel sind und uns beobachten. Solche Streifzüge müssen wir öfters machen, damit die Wilderer Angst bekommen. Wir können sie heute aber nicht fangen. Wenn sie uns sehen, dann kommen sie natürlich nicht runter.
Nach etlichen Kilometern Piste entlang des wild sprudelnden Narin, des mit rund 530 Kilometer längsten Flusses in Kirgisistan, halten die Ranger und Inspektoren an einer Jurte abseits vom Wegesrand. Wieder Zeit für einen Tee und eine Schale Kümis, vergorene Stutenmilch, die die Frauen im Sommer täglich zubereiten. Die Hirten freuen sich in der Einsamkeit über jeden Besuch. Die prachtvolle Jurte ist mit bunten Teppichen und gepolsterten Matten ausgelegt. Daneben steht ein alter Bauwagen aus Sowjetzeiten. In einem Gatter stolpern einige junge Fohlen über ihre langen Beine, Schafe blöken, Hühner gackern umher. In der Jurte und im Bauwagen lebt Bagdagan, eine 65-jährige, resolute Großmutter mit ihrer Teilzeitfamilie. Die Kinder kommen nur noch kurz zu Besuch. Die drei Enkel bleiben länger im Sommerlager. Die kirgisische Halbnomadin kann sich nichts Schöneres vorstellen als dieses freie Leben im Jailu, dem Sommerlager. Mit ihrer Familie belegt sie einen der Weideplätze im Narrental.
Wir kommen seit 35 Jahren hierher. Mein Mann wurde hier geboren. Ich selbst komme aus Isik-Kul. Es ist ein gutes Leben in Jailu. Deswegen habe ich auch meinen Mann geheiratet. Ich mag es hier. Es ist nicht so heiß wie in Bischkek. In der Jurte essen und schlafen wir. Wir haben eine Koppel für die Schafe und eine für die Pferde.
Auf mehreren dunklen Holzbrettern liegen, pyramidenförmig aufgebaut, kleine weiße Käsebällchen zum Trocknen in der Sonne. Es ist Kurut, ein Lieblingssnack der Kirgisen.
Erst melken wir die Kühe, dann machen wir aus der Milch Joghurt. Und aus dem Joghurt werden dann die Käsebällchen gemacht, der Kurut.
Die Kirgisen haben über Jahrtausende als Nomadenvolk harmonisch mit der Natur und den Wildtieren zusammengelebt. Den Tieren auch großen Respekt entgegengebracht, sie nur gelegentlich gejagt. Großmutter Bagdagan hat trotz der Nähe zu den Wildtieren in all den Jahren aber noch nie einen Schneeleoparden zu Gesicht bekommen.
Wir sind glücklich, dass der Schneeleopard hier bei uns lebt. Ich würde gerne mal einen sehen, oben in den Bergen, und ihn meinen Kindern und Enkeln zeigen.
Am nächsten Tag trennen sich die Männer. Die Inspektoren fahren zurück an den Isik-Kul. Die Ranger nach Bischkek mit seinen überfüllten Straßen, dem dröhnenden Verkehr und dem Abgasgestank unzähliger Dieselfahrzeuge. Im Büro tauscht Ranger Amantur Talgardbek Tarnkleidung gegen Jeans und Jackett. Er ist zufrieden mit der Tour, den beschlagnahmten Fellen und Fallen.
Diese Dinge haben wir dort sichergestellt, wo Hirten vorher ihr Sommerlager hatten. Das Reh haben sie vermutlich geschossen und die Hörner dagelassen. Dass wir die 8 Fangeisen gefunden haben, ist sehr schön. Die werden öfters im Sommer ausgelegt. Sie werden jetzt zerstört. Das ist insgesamt ein gutes Ergebnis.
Der Kampf gegen die Wilderei bedeutet dem ehemaligen Polizisten viel.
Ich bin in den Bergen aufgewachsen und liebe die Natur. Diese Arbeit macht mir Spaß. Und außerdem leiste ich damit einen Beitrag zum Umweltschutz. Die getöteten Tiere tun mir in der Seele weh. Ich frage mich dann, wie können Menschen so etwas tun? Ich unternehme alles, damit diese Menschen bestraft werden.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Der Geist der Berge, Schneeleoparden in Kirgisien. Eine Sendung von Anke Uhlke. Es sprachen Katja Pilaski, Corinna Hennig, Claudia Venor, Michael Hafke, Harald Jakel, Achim Buch, Tobias Persil, Felix Bastian Sprung und Ucke Bandixen. Technik Doris Umland, Regie Sabine Korbmann. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.